Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Hallo und herzlich willkommen bei Zollcast Folge 192 vom 13. Mai 2026. Immer direkt aus der digitalen Bodenprofilgrube und darin schneidet die Katrin. Hallo Katrin, grüß dich.
Hallo Christoph, du hast mich schon wieder ganz viel geärgert im Vorgespräch, aber jetzt sind wir endlich soweit und können aufnehmen.
Ihr merkt den Stimmungsunterschied. Ich bin freudig erregt und Katrin ist schon komplett am Limit. Katrin, erzähl doch den Leuten, was habe ich dir angetan?
Erstmal, Christoph erwartet jetzt von mir, dass ich den Schnitt und alles selber mache. Ist ja okay, müssen wir üben. Dann hat er mich ein bisschen über das Privatleben geärgert. Aber wenn der ein oder die andere Hörerin Christoph kennt, dann können sie sich vorstellen, wie das aussieht. Christoph mag es gerne, Leute zu triezen.
Zu ärgern, das wäre der richtige Begriff. Ich mag es, Leute zu ärgern. Hat mir tatsächlich ein wohliges Gefühl gegeben. Aber Katrin, du bist jetzt quasi vor einem Wandel. Wir wollen Leute auch qualifizieren und nicht disqualifizieren im Team. Da hast du ja irgendwann von dir aus gesagt, ich will jetzt mal Audio bearbeiten und so. Also so erinnere ich mich dran, ne? War so. Und du machst das jetzt das erste Mal. Wie ist da die Gefühlslage? Ist das eine große Herausforderung oder eher nicht?
Ich würde sagen, es ist mittelmäßig. Also gerade die Aufnahme an sich beeinflusst das ja nicht so richtig, außer dass ich auf Record gedrückt habe vor der Aufnahme und dass ich so ein bisschen im Blick behalten muss, wie unsere Signallevel sind und dass Christoph oder ich, wir beide nicht in den roten Bereich geraten, wenn wir mal wieder rumschreien bei der Aufnahme. Aber sonst ist ja das meiste in der Postproduktion nach der Aufnahme. Da muss ich erstmal schauen, was alles rausgeschnitten werden muss. Aber die Live-Aufnahme an sich hält sich ja in Grenzen der extra Arbeitsaufwand. Ich bin zuversichtlich, Christa.
Okay, dann halten wir das so fest. Ja, für dich und für euch da draußen. Wir schneiden ja wirklich relativ wenig. Also es gibt ganz seltene Situationen, wo mal wirklich was geschnitten werden muss. Das ist vor allem, wenn die Aufregung hoch ist, also wenn man durcheinander redet oder so. Oder wenn halt wirklich ganz unangemessene Worte wie Kakapupsi oder so genannt werden. Das musst du später rausschneiden, Katrin, auf jeden Fall. Das ist.
Das glaube ich nicht. Vor allem, wir haben doch jetzt erst eine Folge gemacht zu Pippi Langstrumpf.
Ja, Pippi macht Langstrumpf, genau. Nee, das geht alles und von daher, du beschreitest einen neuen Weg und das bringt auch neue Möglichkeiten mit sich. Ja, also alles, was man so an Schnitttechnik lernt, Audio Post-Production und so, das bringt einen weiter im Leben. Kann man viel mitmachen. Also nicht, dass du es nötig hättest, Katrin. Du kannst ja schon jetzt schon sehr viel, aber jede Erweiterung des eigenen Skillsets ist doch eigentlich wertvoll, oder?
Auf jeden Fall. Das kann man ja dann auch divers anwenden. Wer weiß, was es noch für Podcast-Produktionen mit sich bringt. Wenn ich einmal die Skills habe, steht mir die Welt offen.
Genau, und damit entlassen wir euch in eure Fantasie, was da alles noch kommt. Wir haben viel in der Pipeline. Aber Katrin, ehrlich gesagt, möchte ich jetzt von dir einmal harte Wissenschaft erklärt haben. Ich hatte einen langen Arbeitstag. Es ist jetzt kurz vor um 8 bei uns hier in Deutschland. Bei dir fängt der Tag erst an. Und ich will mich jetzt einfach mal zurücklehnen und von dir möglicherweise sogar die großen Fragen des Bodens mal erläutert bekommen haben. Hast du da zufällig was in petto oder geht's wieder nur
Mensch,
um Bodensanierung?
Das trifft sich gut. Diesen Seitenhieb habe ich wohl wahrgenommen, dass du nicht mehr möchtest, dass ich so viel über Bodensanierung rede. Toll, Christoph. Das hast du mir davor gar nicht gesagt, aber ich habe es intuitiv vernommen und mir gedacht, okay, was machen wir diese Woche, beschäftigen wir uns mal mit abstrakteren Dingen, nicht so mit der konkreten Materie, mit Schadstoffen und dergleichen. Ach, was gibt's eigentlich noch in Sachen Bodenwissenschaften? Und tatsächlich habe ich mich ein bisschen auf die Suche begeben, weil ich mich wirklich so ein bisschen gefragt habe, was gibt's eigentlich gerade Neues, was ist wichtig, was könnte man sich genauer anschauen? Und dann gibt es natürlich sehr viele, sehr detaillierte Studien über konkrete Praxisanwendungen, über neue Messmethoden. Und es gibt ja sehr viele, sehr komplexe Studien, die dann sehr ins Detail gehen. Und da habe ich ja auch schon die ein oder andere Folge aufgenommen zu. weil mich das auch interessiert. Aber irgendwie gerade habe ich keine Studie gefunden, die mich super brennend interessiert. Und dann habe ich mich so ein bisschen umgeschaut und mich gefragt, okay, was gibt's eigentlich gerade für Forschungsfragen? Und habe ein Paper gefunden von Jakov Kusiakow. Der ist Bodenprof an der Uni in Göttingen, hat einen russischen Hintergrund, aber forscht gerade überwiegend in Deutschland. Und das Paper beschäftigt sich mit den großen Fragen des Bodens, weshalb auch die Folge so heißt. Also das Paper heißt Some New Grand Questions in Soil Biology and Biochemistry. Das ist in Zusammenarbeit mit Forschenden in Italien und in China entstanden, wurde letztes Jahr im Oktober veröffentlicht, also ist relativ aktuell und hat sich einfach mit dem Thema beschäftigt, was sollten wir in Zukunft in Fokus nehmen, wenn wir uns Bodenforschung genauer anschauen. Weil, wie gesagt, es gibt ja viele detaillierte Studien, aber man könnte meinen, dass man manchmal so ein bisschen den Blick fürs große Ganze verliert. Und da fand ich das Paper ganz interessant, weil tatsächlich ist es nicht das erste Paper, was sich mit den großen Fragen des Bodens beschäftigt. Vor knapp 100 Jahren gab es schon einen Wissenschaftler, den Herrn Selman Waksman, der sich damals mit den 7 großen Fragen des Bodens, genauer gesagt des Bodenmanagements, so ein bisschen beschäftigt hat. Und der hat das 1927 veröffentlicht in Principles of Soil Microbiology. Und ich dachte mir, zum Einstieg können wir uns ja mal mit den Fragen so ein bisschen beschäftigen und anschauen, ob wir denn schon die gröbsten Antworten dazu kennen und wie gerade der Stand ist. Und dann können wir uns nochmal die neuen Fragen anschauen. Also, die 7 Fragen werden auch in dem Paper in der Einleitung aufgegriffen. Wie gesagt, die beschäftigen sich überwiegend mit dem Bodenmanagement und vor allem, ich meine, gerade in den 20er, 30er Jahren stand im Kurs die landwirtschaftliche Perspektive, weil gerade der Boden und die ganzen Wechselwirkungen im Boden noch nicht so gut verstanden wurden. Die Landwirtschaft wurde intensivierter. Es wurde sich damit beschäftigt, wie man bestimmte Bedingungen optimieren kann, um eben viel Ernte einzufahren in der Landwirtschaft. So, und wir können jetzt mal die Fragen im Groben durchgehen. Christoph liest schon ganz gespannt die Fragen, entnehme ich seinem Blick. Also die erste Frage ist zum Beispiel, welche Organismen sind aktiv unter den Feldbedingungen und auf welche Art und Weise? Zieht so ein bisschen darauf ab, was gibt's eigentlich für Bodenlebewesen und wann sind sie aktiv, was sind förderliche Bedingungen? Und dann geht's weiter mit, welche Wechselwirkungen bestehen zwischen Boden, Mikroflora und Fauna? Das war eben gerade in den 20er Jahren noch gar nicht erforscht. Da kannte man sich ja auch gar nicht so gut aus mit der Bodenmikrobiologie und wusste damals auch noch gar nicht, wie wichtig eigentlich Bodenlebewesen sind. Dann geht's weiter mit, welche Zusammenhänge bestehen zwischen Umwandlung organischer Bodensubstanz und Bodenfruchtbarkeit. Ist eben jetzt groß im Kurs mit Bodengesundheit. Wie kann man organische Bodensubstanz fördern, Kohlenstoffsequestrierung und dergleichen? Was fördert das für Bedingungen im Boden? Gerade hinsichtlich Nährstoffverfügbarkeit, Nährstoffrückhalt und auch Bodenstruktur. Dann geht's weiter mit, welche Bedeutung hat die Energiebilanz im Boden? Da geht's so ein bisschen um die Kreisläufe, also Kohlenstickstoffkreislauf. Da kennen wir uns ja mittlerweile auch ganz gut aus. Dann, wie beeinflussen Kulturpflanzen die Bodenbildung? Also vor allem kam da bei mir so auf, die ganzen stickstofffixierenden Pflanzen beeinflussen ja die Bodenbildung maßgeblich. Da gab es schon relativ viel Forschung, kennen wir, also da haben wir uns mittlerweile auch einen ganz guten Überblick geschafft. Und dann geht's, also die nächste Frage ist, wie lassen sich Bodenpopulationen gezielt verändern? Zieht so ein bisschen darauf ab, wie man mikrobielle Gemeinschaften verändern kann. Zum Beispiel, indem man den pH-Wert optimiert, die Temperatur, die Wasserverfügbarkeit, all sowas. Und letzte Frage ist, welche Wechselwirkungen bestehen zwischen physikochemischen Bedingungen in Böden und mikrobieller Aktivität? Und ich würde sagen, das ist noch so ein Bereich, der ist nicht komplett erforscht, aber da gibt es auf jeden Fall viele Studien drüber. Gerade dadurch, dass der Bereich Bodenmikrobiologie immer mehr an Bedeutung gewinnt. Und gerade diese Verknüpfung von Kohlen- und Stickstoffkreisläufen mit der Bodenmikrobiologie und den Gemeinschaften, den mikrobiellen Gemeinschaften, da sind wir auf jeden Fall auf einem guten Weg. Ich habe jetzt mal kurz angerissen, diese ganzen Fragen. Christoph brennt schon, was zu sagen. Ich hätte ihm jetzt mal die Frage gestellt, ob du denn denkst, dass wir das alles ausreichend beantwortet haben. Ich habe ja schon mal kurz einen Anriss gegeben, was es schon für Forschung gibt. Aber vielleicht hat dich ja eine Frage komplett überrascht und du wusstest gar nicht, dass es da eigentlich schon Ergebnisse gibt.
Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe den Eindruck, dass wir vor allem in der Zwischenzeit die Erkenntnis gewonnen haben, dass wir diese Fragen vermutlich nie werden final klären können. Also das sind ja komplexe Zusammenhänge, ne? Also zum Beispiel die Organismenaktivität unter frei lebenden Bedingungen oder so. Die hängt natürlich sehr vom Standort ab und das kann ich beliebig weit differenzieren. Da kann ich mir unterschiedliche Standorte angucken und so weiter. Und auch gerade so funktionelle Zusammenhänge, die sind ja beliebig komplex. Und ich glaube, dass in der damaligen Zeit, da hieß das ja im deutschen Sprachraum auch noch Agrikulturchemie. Ne? Also da gab es ja die Bodenkunde an sich noch nicht, sondern Agrikulturchemie, wie du schon gesagt hast, mit Blick auf die Anwendung im ackerbaulichen Kontext. Da hatte man, glaube ich, noch die aus heutiger Sicht naive, aber damals durchaus nachvollziehbare Vorstellung, dass man das irgendwann mal vollends begreifen und erfassen kann. Ja, und das hat sich, glaube ich, bis heute gewandelt grundsätzlich. Das würde ich dazu sagen. Dann habe ich aber noch einen anderen Punkt.
Schieß los.
Ach so, darf ich jetzt gleich? Okay. Der Selman A. Wachsmann tatsächlich. Da bist du so drüber gegangen, aber ich habe den nebenbei mal gegoogelt. Der hat einen Nobelpreis bekommen, ne? Das ist ein Nobelpreisträger. Und zwar, das finde ich im Kontext dieser 7 Punkte, die du jetzt genannt hast, tatsächlich interessant. Der hat das Antibiotikum Streptomycin isoliert und damit das erste wirksame Antibiotikum gegen Tuberkulose isoliert. Das heißt, der war eher Mikrobiologe. Und ja, der hat das auch aus Mikroorganismen sozusagen extrahiert. Und das finde ich spannend jetzt im Bodenkontext, weil der scheint sich ja wirklich für diese mikrobielle Interaktion sehr beschäftigt zu haben oder interessiert zu haben und hat ausgehend von diesem Interesse diese 7 Fragen entwickelt, die sicherlich cool sind und aber auf der anderen Seite auch ein Antibiotikum entwickelt, was eine Volkskrankheit, wie man damals gesagt hat, wirklich heilbar gemacht hat. Das ist krass, oder?
Ja, auf jeden Fall. Wachsmann war ein helles Köpfchen, würde ich sagen. Und ich glaube, das war ja auch gerade wichtig, seine Perspektive aus der Mikrobiologie, dass er das schon mal so ein bisschen angestoßen hat in der Bodenforschung. Und die 7 Fragen wurden ja auch im Paper für Soil Microbiology veröffentlicht, das es schon 1927 sogar gab. Natürlich kannte man sich da viel weniger aus mit den mikrobiellen Gemeinschaften und den verschiedenen Wechselwirkungen. Aber er hat das schon auch mit einbezogen in die Fragen. Er wusste natürlich nicht, was noch alles kommen wird. Und dein Punkt davor ist auf jeden Fall auch wichtig, dass man mehr verstanden hat, man wird nie alles verstehen. Ist ja immer so, je mehr man weiß, desto mehr ist man sich bewusst, dass man eigentlich nichts weiß. Und ich denke, diese Fragen wurden auch formuliert, jetzt nicht um finale Antworten zu bekommen, sondern eher um so einen Überblick zu haben, was man eigentlich noch nicht weiß und so ein bisschen die Forschung ausrichten zu können. Es ist auch so, würde ich sagen, dass diese Fragen zum Teil schon auch fundamental beantwortet wurden. Natürlich nicht komplett, aber man hat so ein bisschen ein Prozessverständnis und vor allem die praktische Anwendung steht jetzt eben an von den von diesen, also man hat jetzt das Prozessverständnis und jetzt kann man sich damit beschäftigen, wie man das zum Beispiel in der Landwirtschaft anwendet, um die Ernte zu maximieren zum Beispiel. Da gibt es natürlich auch schon viele Forschungen und viele Praxisbeispiele. Aber also die Autoren sagen, dass da schon noch ein bisschen Bedarf besteht. Aber sie sagen eben auch, dass man jetzt nicht noch mehr irgendwie optimierte Studien herausbringen sollte, die irgendwie einen Parameter abwandeln und dann sagen, hey, das ist so und so viel besser und man kann es so machen, sondern es geht eher darum, dass man mal die Ergebnisse, die man schon hat, bündelt und Meta-Analysen erstellt, um dann wirklich Schlussfolgerungen ziehen zu können und die auch auf die Praxis übertragen können und dann eben optimierte Systeme und Technologien entwickeln kann. Und das fand ich nämlich auch ganz interessant, dass die Autoren des Papers auch wirklich appellieren daran, dass wir vielleicht wieder ein bisschen mehr fundamentale Wissenschaft im Bodenbereich betreiben sollten und weniger diese, naja, ich würde sagen, praxisorientiert klingt ja erstmal positiv, aber eben nicht diese 1000 verschiedenen Studien, die irgendwie eine Nuance sich unterscheiden. Und das finde ich einen ziemlich wichtigen Punkt, weil mir das schon auch, wie gesagt, immer öfter mal aufgefallen ist und dann liest man sich ein Paper durch und fragt sich eigentlich, ist das jetzt wirklich, war das die ganze Forschung wert? Wäre es nicht sinnvoller gewesen, das irgendwie zu bündeln mit anderen Ergebnissen und dann einfach zu versuchen, in der Praxis direkt anzuwenden, bevor man da jetzt nochmal irgendwie im Labor was versucht? Und Ziel dieser neuen Fragen ist eben, an den alten Fragen anzuknüpfen und neue fundamentale Fragen zu formulieren, die so ein bisschen die Bodenforschung in den nächsten Jahren ausrichten könnte, dahingehend, dass man wieder ein bisschen besseres Systemverständnis des Bodens bekommt, weil eben trotzdem noch ein paar Stellschrauben fehlen. Und wenn man dann dieses Systemverständnis hat, dass man im nächsten Schritt versucht, das wieder auf die Praxis anzuwenden, aber eben nicht so viel misst. Also es gibt ja auch total viel Monitoring und dann misst man eben die Werte und versucht sich im Nachhinein was darauf zusammenzureiben, was sicherlich auch in Anwendungsfällen wichtig ist, aber eben nicht nur. Und manchmal treibt das vor allem das grundlegende Verständnis überhaupt nicht voran. Und da fand ich diesen Gesichtspunkt der Autoren mir ganz interessant. Bevor wir uns jetzt diese neuen Fragen anschauen, habe ich die Frage an dich, Christoph, ob dir denn vielleicht schon eine Frage auf der Zunge brennt, wo du dir schon mal gedacht hast, hey, da kennen wir noch nicht so richtig die Antwort drauf. Wäre mal interessant, sich das genauer anzuschauen.
Ja, also vor allem im Kontext Klimawandel. Ich enge es mal noch weiter ein. Also es ist ja die fundamentale Frage, wie kann es uns auch vor dem Hintergrund des Klimawandels gelingen, zukünftig Treibhausgasemissionsäquivalente sozusagen in Böden zu speichern? Das ist eine fundamentale Frage, die ich formulieren würde.
Mhm. Okay. Also ich glaube, deine Frage ist so ein bisschen in den fundamentalen Fragen verwurstet, würde ich sagen. Dadurch, dass es eben fundamentale Fragen sind, ist deine Frage fast ein bisschen zu spezifisch, weil das ja ein konkretes Beispiel aufgreift, den Klimawandel. Und die Fragen zielen eben eher darauf ab, das grundlegende Systemverständnis des Bodens zu verbessern. Aber natürlich kann man das so mit aufgreifen, indem man sagt, okay, wenn man Treibhausgase im Boden sequestrieren will, dann muss man natürlich die Eigenschaften des Bodens grundlegend verstehen und gerade Kreisläufe nochmal sich genauer anschauen und auch die Rolle von Mikroorganismen mit einbeziehen, um dann eben langfristig auch abschätzen zu können, wie kann man Treibhausgase binden im Boden, nachhaltig vor allem, dass sie sich nicht wieder freisetzen und was hat das für Auswirkungen auf bestimmte Eigenschaften und Wechselwirkungen im Boden. Also das ist auf jeden Fall eine Frage, die man meiner Meinung nach mit den neuen fundamentalen Fragen vielleicht beantworten könnte, wenn man dann in die Richtung forscht. Aber jetzt schauen wir uns mal die Fragen genauer an, bevor wir jetzt hier noch weiter drumherum reden. Also die neuen Fragen zielen vor allem darauf ab, dass man die Eigenschaften des Bodenmikrobioms genauer erforscht und diese mit biochemischen Prozessen verknüpft. Weil wie gesagt, die alten Fragen haben ja auch, also die hatten eine bodenmikrobielle Perspektive, aber es ging eben um diese grundlegende Optimierung der Landwirtschaft. Man hat sich genauer angeschaut, was gibt's für Kreisläufe, wie funktionieren die. Das heißt, die biochemischen Prozesse an sich, die versteht man ja mittlerweile ganz gut. Das Bodenmikrobiom ist immer noch so ein bisschen eine Blackbox. Man hat sich einen ganz guten Überblick geschafft, was gibt's für verschiedene mikrobielle Gemeinschaften, aber man versteht nicht so ganz, wie verändern die sich, wie können die beeinflusst werden, was für Funktionen haben sie tatsächlich. Und deswegen haben sich die Autoren so ein bisschen darauf fokussiert, die Eigenschaften des Bodenmikrobioms und die biochemischen Prozesse zu verknüpfen. Und da kommen ganz interessante Fragen auf. Die erste Frage ist zum Beispiel, also das ist jetzt eine wirklich grundlegende Frage, aber ich fand es ganz interessant, diese Perspektive mal einzunehmen. Welches Maß an Verständnis mikrobieller Gemeinschaften benötigen wir eigentlich? Und das ist jetzt so eine philosophische Frage fast. Und ich finde das aber sehr berechtigt, weil, wie gesagt, es gibt ja viele Studien, die sich damit beschäftigen, das Bodenmikrobiom genauer zu erforschen. Dann werden da 1000 Proben genommen, Statistiken durchgeführt. Es wird versucht, alles irgendwie aufeinander zu beziehen und verstehen zu wollen. Aber es ist so ein bisschen die Frage, müssen wir das eigentlich im Detail verstehen? Und dann natürlich die nächste Frage, können wir das eigentlich? Weshalb diese erste neue fundamentale Frage ganz interessant ist, um sich mal wirklich damit zu beschäftigen, wie sehr brauchen wir dieses Verständnis eigentlich, um wirklich den Boden managen zu können und um praxisorientierte Forschung betreiben zu können. Und da fand ich ganz interessant, um diese Frage so ein bisschen genauer zu betrachten, gibt's auf Seite 3, das ist die Abbildung 1, so einen grundlegenden Graphen, der sich damit beschäftigt, wie komplex Böden eigentlich sind. Ist natürlich jetzt eine schwierig zu beantwortende Frage, weil wir die Antwort natürlich nicht wissen. Aber nur mal so zum Verständnis. Also das ist ja, also dieser Graph ist aufgetragen, da ist auf der Y-Achse die Komplexität und auf der X-Achse die Entropie. Und Entropie ist ja immer ein Maß für die Unordnung von Systemen. Und das Paper geht so ran und sagt eben, okay, wenn wir eine minimale Entropie haben, haben wir auch eine minimale Komplexität. Und Systeme, die eine minimale Entropie haben, sind zum Beispiel Kristalle. Die haben eine fixe Kristallstruktur. Und es gibt Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Komponenten des Systems, aber die sind vorhersagbar. Das heißt, die Komplexität des Systems ist nicht sehr hoch, weil man eigentlich alles vorhersagen kann. Und dann gibt's natürlich das andere Extrem. Da ist die Entropie hoch. Das heißt, die Unordnung ist hoch. Allerdings ist hier die Komplexität auch niedrig, weil ein System mit maximaler Unordnung, das sind zum Beispiel Edelgase, die haben keine Wechselwirkungen untereinander. Das sind ja inerte Komponenten. Das heißt, das muss man nicht vorhersagen. Also praktisch die Wechselwirkungen untereinander sind nicht vorhanden. Und wenn es welche gibt, dann basieren sie auf zufälliger Art und Weise. Bitte, Christoph.
Das ist ja auch das Modell sozusagen des idealen Gases, ne? Also könnte man ja dafür auch hernehmen. Edelgase sind dafür besonders geeignet, weil die ja wirklich keine, also aus ihrer Valenz heraus, also aus ihren Elektronenhüllen heraus, keine Reaktionen miteinander eingehen. Deswegen ist das auch ein geeignetes Modell. Aber so ideales Gas, ne? Also Stoßprozesse, ja. Aber es sind ganz viele mehr oder weniger gleichartige Teilchen, so das meint das, glaube ich, ne?
Genau, also es geht darauf ein, dass eben die, also die Edelgase untereinander sind ja unabhängig voneinander, dadurch, dass sie nicht miteinander wechselwirken. Natürlich gibt es trotzdem noch anderweitige externe Prozesse, die die Edelgase in Bewegung bringen und andere Wechselwirkungen auslösen. Allerdings geschehen die praktisch unabhängig voneinander. Und diese Systeme, die kann man stochastisch ganz gut vorhersagen, anhand von Wahrscheinlichkeitstheorien. Das heißt, die Komplexität ist hier auch wieder gering und der Boden als System ist wahrscheinlich in der Mitte anzusiedeln, dadurch, dass es eben bestimmte Wechselwirkungen gibt, die man ganz gut vorhersagen kann. Zum Beispiel eben die Stoffkreisläufe, also gerade alle chemischen und physikalischen Prozesse. Aber was die Komplexität eben in die Höhe treibt, ist vor allem die biologische Komponente. Also wenn das Leben eben mit reinkommt, dann gibt es eben viele zufällige Einflüsse, die man nicht gut vorhersagen kann. Und das ist ja auch gerade das, was den Boden vom Ausgangsgestein unterscheidet, das System. Und das steigert eben die Komplexität. Und sicherlich liefert jetzt diese Veranschaulichung keine konkrete Antwort darauf, wie komplex ein Boden ist. Aber ich finde das mal ganz interessant zu verstehen, wenn man das versucht zu erklären, wo der Boden auf dieser Skala angeordnet ist. Und das ist wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Das heißt, ein paar Prozesse kann man vorhersagen, ein paar eben nicht. Aber genau das macht es halt super komplex, dadurch, dass es auch so viele unterschiedliche Prozesse überhaupt gibt. Und da knüpft ja diese Frage auch an, okay, man kann nicht alles vorhersagen im Boden. Es ist relativ komplex, aber es ist die Frage, ob wir denn jetzt überhaupt alles verstehen möchten, dadurch, dass man es ja gar nicht wirklich alles vorhersagen kann, sollte man sich eben damit beschäftigen, was man vorhersagen kann und wie man eben abschätzen kann, dieses Unbekannte und was man daraus ziehen kann und wie das die Forschung beeinflusst. Was ich noch ganz interessant fand, in diesem Absatz ging es auch ein bisschen darum, dass in der Bodenmikrobiologie es ja total viele Statistikmethoden gibt, die eben darauf abzielen, dass man Abhängigkeiten herausfindet von unterschiedlichen mikrobiellen Gemeinschaften zum Beispiel. Und dann gibt's ja sowas wie Hauptkomponentenanalysen, die versuchen immer verschiedene Eigenschaften von Gemeinschaften zu clustern, das heißt zu gruppieren, um eben diese verschiedenen Gemeinschaften dann gruppiert weiter zu betrachten, dass man es halt ein bisschen verallgemeinern kann, weil man da nicht immer ins Detail und alles aufdröseln kann. Was die Autoren anbringen, ist ganz interessant, dass sie eben sagen, mit dieser Statistik nimmt man ja eigentlich an, dass eine Abhängigkeit besteht. Aber es ist ja die Frage, ob überhaupt eine besteht. Also eine Statistik gibt dir ja immer raus, okay, so und so viel Abhängigkeiten gibt es oder die Gruppierung überlappt zu 50% oder sowas. Aber das kann ja auch so ein bisschen die Realität verwaschen, weil natürlich können mikrobielle Gemeinschaften ähnliche Eigenschaften zeigen, aber das heißt nicht, dass sie in Abhängigkeit voneinander stehen. Und deswegen bringen die Autoren so ein bisschen die Idee auf, dass man das sich vielleicht von einer anderen Perspektive anschauen sollte. Also man sollte nicht nur messen und dann versuchen, das statistisch auszuwerten, sondern man könnte ja auch erstmal praktisch schauen, diese chemischen Prozesse laufen im Boden ab und dann sich überlegen, okay, welche mikrobiellen Gemeinschaften würden jetzt im Boden vorkommen anhand unserer vorherigen Forschung, und dann misst man erstmal danach, welche mikrobiellen Gemeinschaften tatsächlich vorliegen. Und dann kann man das ja auch mal miteinander korrelieren, damit man halt so ein bisschen unabhängig sich anschauen kann, okay, es liegen diese Prozesse vor. Aufgrund der vorherigen Forschung sollten diese Gemeinschaften vorliegen auf mikrobieller Ebene. Aber dann kann man ja mal einen Realitätsabgleich machen und schauen, okay, stimmt das überhaupt? Weil das umgeht ja genau diese Abhängigkeiten, beziehungsweise es hinterfragt diese Abhängigkeiten. Das fand ich mal einen ganz guten Punkt, was mir eben auch davor öfter aufgefallen ist. Man versucht ja immer alles zu erklären und man kann sich da ja auch viel verstricken in Erklärungsmodellen und ein bisschen die Perspektive verlieren. Gerade wenn man halt versuchen möchte, diese Wechselwirkungen zu erklären und wie sie ineinander, wie sie voneinander abhängen. Aber vielleicht gibt's halt manchmal einfach keine Abhängigkeit. So, das war jetzt mal die erste fundamentale Frage. Da kann man schon alleine lange drüber reden. Ich fand das sehr faszinierend, weil es eben so grundlegende Fragen stellt, die sich philosophisch mit dem Thema Boden auseinandersetzen. Jetzt geht's weiter mit der nächsten Frage. Da geht's so ein bisschen um die Stoffkreisläufe, aber auch so ein Prozessverständnis wieder. Die heißt, welche bisher unentdeckte mikrobielle und biochemische Eigenschaften und Funktionen besitzt der Boden? Wie ich schon vorher gesagt habe, wir kennen uns schon ganz gut aus mit chemischen Kreisläufen, physikalischen, teilweise auch biologischen. Aber was die Frage so ein bisschen aufwirft, ist, welche Eigenschaften und Funktionen gibt es im Boden, die praktisch als Synergie erwachsen? Also das ist ja immer, das System ist mehr als die Summe seiner Teile. Und ich denke, gerade in der aktuellen Forschung geht das ein bisschen unter, weil man ja eigentlich sich oft nur die einzelnen Teile anschaut, aber nicht so sehr die synergetischen Effekte, die eben zu unentdeckten und sogenannten emergent Eigenschaften und Prozessen führen. Und da bedarf es auf jeden Fall noch Forschung. Ist natürlich komplex, wie der Boden auch komplex ist, was wir ja vorhin hatten. Aber das ist auf jeden Fall interessant, sich genauer anzuschauen, weil genau sowas würde ja auch wieder helfen, um deine Frage wieder aufzugreifen, Christoph, zum Thema Klimawandel, um diese Prozesse langfristig verstehen zu können. Weil es gibt eben immer Funktionen oder auch Kreisläufe, die eben Dinge tun, die man nicht als Betrachtung der einzelnen Teile von einem System abschätzen kann. Das heißt, es gibt ja immer Dinge, die passieren, die man nicht vorhersagen kann, wenn man sich nur Einzelteile anschaut. Das heißt, die Frage zieht so ein bisschen darauf ab, dass man sich den Boden als Gesamtes anschaut und nicht immer zum Beispiel so separate Laborversuche macht, sondern eben wirklich realistische Bedingungen im Labor sowieso nicht, aber Versuche so durchzuführen, dass sie der Realität so nah wie möglich kommen. dann geht's weiter mit der nächsten Frage, die beschäftigt sich damit, nach welchen Kriterien Mikroorganismen entscheiden, Nährstoffe und Kohlenstoff für unterschiedliche Zwecke zu nutzen. Und die ist ziemlich eng verknüpft mit der Frage danach, die sich damit beschäftigt, ob Mikroorganismen ein Gedächtnis besitzen. Es geht weiter mit den grundlegend philosophischen Fragen. Christoph reißt die Augen ganz weit auf.
Mikroorganismen ein Gedächtnis, also na gut, Gedächtnis denken wir jetzt so an uns als denkende und fühlende Wesen oder so, aber das kann ja auch so eine Art strukturelles Gedächtnis sein. Es gibt ja auch diesen krassen Schleimpilz, ne, diesen gelben, diesen Blob, wie sie den nennen, umgangssprachlich, was ja auch eigentlich eine einzige Zelle ist. Der aber ja auch in der Lage ist, über bestimmte biochemische Signalstoffe oder so, sich Sachen halt zu merken, zu erinnern und sein Verhalten daran anzupassen. Also ich glaube, das geht so in die Richtung. Hm.
Ja, genau. Also was wichtig ist, dass man da unterscheiden muss zwischen Gedächtnis, also Memory, und Legacy. Und Legacy ist ja so ein bisschen, also das ist Erbe praktisch. Und Legacy ist, wenn mikrobielle Gemeinschaften die Aktivität dadurch anpassen, wenn sich die Umweltbedingungen verändern. Also es ist ja eher so eine Reaktion auf verändernde Umweltbedingungen. Und dadurch können sich ja dann auch langfristig die Gemeinschaften verändern, also die Funktionen von mikrobiellen Gemeinschaften. Und
Legacy das, ist, was wir hier machen, Alter. Das ist Legacy.
Es ist Legendary.
Legacy und Legendary, genau.
Und Memory ist praktisch, wenn sich Mikroorganismen, wenn sich die Aktivität von Mikroorganismen anhand vorheriger Erfahrungen anpassen kann. Also es ist ja so ein bisschen dieses strukturelle Gedächtnis, wenn man das runterbricht auf den Menschen. Okay, gestern habe ich was Falsches gegessen. Ah, dann esse ich das heute nicht mehr. Also es sind diese Erfahrungen. Das ist jetzt mal sehr runtergebrochen. Ist mir gestern nicht passiert. Das ist jetzt nur ein Beispiel.
Schöner. Ja, du kannst uns das glauben machen wollen, Katrin. Aber irgendwoher kommt ja der Gedanke gerade so plötzlich. Ja.
Also das nennt man dann verlaufabhängiges Verhalten. Es gibt so ein paar Ansätze, die schon vermuten lassen, dass Mikroorganismen eventuell ein Gedächtnis haben. Aber so richtig, gerade spezifisch im Thema Bodenkontext, kann man das jetzt noch nicht nachweisen. Also deswegen kam eben diese Frage auf, um sich da mal langfristig genauer mit zu beschäftigen. Wichtig ist eben im Versuchsdesign, dass man genau zwischen dieser Legacy und dem Memory-Effekt unterscheidet. Das heißt halt zwischen Erbe und Gedächtnis. Also worauf oder woraus resultieren die Veränderungen aufgrund verändernder Umweltbedingungen oder vorheriger Erfahrungen sozusagen.
Also wenn ihr es euch merken wollt, Legacy ist das, was wir hier machen, ne? Das ist Legacy sozusagen und Memory, das ist das, was Katrin bezogen auf ihr letztes Mal erlebt, was nicht so gut gegangen ist.
Ist ja eine ganz gute Eselsbrücke. und dann ist es ja gerade, wenn man sich anschaut, also wenn man annehmen würde, dass Mikroorganismen ein Gedächtnis haben, dann könnte man ja auch besser verstehen, nach welchen Kriterien Mikroorganismen entscheiden, wie sie Nährstoffe nutzen. Das heißt, die Fragen sind ja miteinander verknüpft, braucht aber eben mehr grundlegende Forschung noch, um das wirklich irgendwie beantworten zu können. Aber deswegen gibt es ja dieses Paper. Und dann gibt es noch eine Frage zur Mikrobiologie. Es geht darum, zu klären, in welchem Zustand sich Mikroorganismen eigentlich im Boden befinden. Es gibt ja Mikroorganismen, die eben aktiv sind, aber nicht immer. Dann gibt es welche, die sind dormant, also die sind inaktiv, können aber wieder reaktiviert werden, je nach wechselnden Umweltbedingungen. Und es gibt aber auch Mikroorganismen, die eben nicht mehr reaktiviert werden können. Und da ist die Frage, wie man, also erstmal, was die für Auswirkungen noch auf das Systemboden haben und was beeinflusst, was beeinflusst den Zustand von Mikroorganismen im Boden und auch wie verhalten sich die Funktionen von Mikroorganismen, je nachdem, in welchem Zustand sie sind. So, und dann gibt es noch die letzte fundamentale Frage, die ist nicht ganz so philosophisch, deswegen schließe ich auch mit der ab, um wieder alle von der Wolke in die Realität zu holen. Geht es ums Thema Bodengesundheit. Und die Frage ist, was Bodengesundheit eigentlich definiert. Also ob das Speicher, Flüsse oder Potenziale im Boden sind. Und es ist ja so, dass es gibt ja, also Bodengesundheit ist ja in aller Munde heutzutage. Und es gibt auch viele verschiedene Listen, die eben Parameter vorschlagen, um Bodengesundheit zu erfassen. Die meisten beschäftigen sich aber mit Speichern im Boden, also zum Beispiel, wie hoch ist der Kohlenstoffspeicher, also das Maß an gebundenem Kohlenstoff im Boden, Klassiker. Und die vernachlässigen aber so ein bisschen die Flüsse, also es geht ja darum, wie sich das verändern kann, und vor allem aber auch die Potenziale. Und da ist es eben wichtig, die Forschung ein bisschen darauf auszurichten, weil man sich eben anschauen sollte, gerade hinsichtlich auch sich verändernder klimatischer Bedingungen, wie sich denn die Eigenschaften von Böden verändern, wenn wir erhöhte Temperaturen haben. Weil da bringt einem ja so eine statische Aussage nichts, wie viel Kohlenstoff im Boden gebunden ist. Man muss ja auch wissen, wie sich der Boden verhält, wenn sich die Temperatur erhöht. Und vor allem, wie sich unterschiedliche Böden verhalten. Und dann kann man ja auch so langfristig abschätzen, welche Böden zum Beispiel fragiler sind und welche bisschen das besser abfedern können. Und da schlagen sie eben auch vor, dass man die Parameterliste ein bisschen anpasst hinsichtlich sogenannter Potenziale, um wirklich nachhaltig die Bodengesundheit bewerten zu können. Und das fand ich eigentlich die, ich sag mal, praktikabelste Frage, die auch wahrscheinlich die meisten betrifft, die mit dem Thema Boden sich ein bisschen auseinandersetzen, weil was wir ja eigentlich am Ende des Tages wissen wollen, ist, wie gesund ist der Boden, und wenn er eben nicht gesund ist, wie können wir dem Boden helfen? Und da fand ich es ganz interessant, dass man ein bisschen die bisherige Messmethode in Frage stellt und versucht zu optimieren, um wirklich umfassender das Bild zu bekommen vom Zustand des Bodens. Das ist halt eben nicht nur der Ist-Zustand, sondern auch der Soll-Zustand, also Soll- oder vielleicht auch der potenzielle Zustand. Jetzt haben wir uns philosophisch mit dem Boden auseinandergesetzt. Christoph, hast du noch weitere Fragen, die dir aufgekommen sind, wenn wir uns jetzt mal mit diesen fundamentalen Fragen beschäftigt haben? Vielleicht ist dir noch was ganz anderes, Grundsätzliches eingefallen.
Nee, es ist tatsächlich sehr fundamental. Das hat ja auch was Erquickliches, wie ich finde. Katrin hat heute auch extra einen Rollkragenpullover angezogen, um diese Folge zu präsentieren. Sieht aus wie so eine Filmkritikerin oder so.
Ich hätte mir immer noch eine Brille aufsetzen sollen.
Ja, genau, das, also wirklich, so, also wurde ich schon eingeleitet und so ist es dann auch gekommen. Nee, es sind tatsächlich fundamentale Fragen. Und wenn ich jetzt mal so kurz drüber nachdenke, dann fällt mir auf, dass ich darüber noch nie nachgedacht hatte. Und zwar hat das möglicherweise einen Grund, den du auch schon angesprochen hast. Wir sind halt gerade in einem System drin, sage ich mal, ne, jetzt stellen wir auch wieder die systemischen Fragen, was im Wesentlichen fußt ja auf der wissenschaftlichen Methodik. Das ist erstmal ganz gut, die ist nicht perfekt, aber das Beste, was wir haben. Und was aber zum Beispiel auch auf so Dingen wie dem Publikationswesen fußt. Ja? Und du hast ja am Anfang gesagt, so, also es ist jetzt halt wirklich die Frage, will ich diese fundamentalen Fragen, also wirklich fundamentale Zusammenhänge mal beantworten, dann sind ja möglicherweise so kleingliedrige Einzelfallstudien nicht unbedingt hilfreich, weil ich davon möglicherweise ja auch sehr viel brauche, um das große Ganze zusammenzusetzen. Ja? Das war so ein Punkt, ne? Und das ist eben, glaube ich, auch so eine Systemfrage, ne? Weil in dem Publikationswesen, in dem wir derzeit drin sind, wird das halt schwierig, ne? Weil das funktioniert über irgendwelche Journals, da steckt viel Geld dahinter, ne? Das ist vielseitig schon kritisiert worden. Wenn euch das mal interessiert, hört mal die alten Folgen von Methodisch Inkorrekt. Die haben das da verschiedentlich auseinandergenommen. Ihr kennt das vielleicht auch selbst aus eurer eigenen Erfahrung, ja? Und in diesem Publikationswesen sind, glaube ich, auch diese positiven Ergebnisse was ganz Wichtiges. Also es werden ja negative Ergebnisse werden ja so gut wie gar nicht publiziert. Ja, ich habe hier einen Feldversuch gemacht, hatte die und die Hypothese und die hat nicht zugetroffen, ist nicht eingetreten, ist ein Zusammenhang, der sich eindeutig nicht ergeben hat in unserer Feldforschung. Das wird ja ganz selten publiziert. Es sind ja immer diese Erfolgsmeldungen, die sich eben auch in diesen Journals gut verkaufen letztlich, gut transportieren lassen und so, die sind gefordert. Und deswegen bist du, glaube ich, auch in der Forschungslandschaft darauf angewiesen, derartige Forschung zu betreiben, die möglichst kleingliedrig ist. Du hast deinen Feldversuch, du hast deine Hypothesen und du kannst aber einigermaßen abschätzen, dass du wenigstens ein, zwei positive Resultate daraus kriegst, die sich dann eben auch publikationstechnisch verwursten lassen, ne? Das ist, glaube ich, so eine Systemfrage. Und es ist, glaube ich, auch wie mit allen Dingen, wenn man da ordentlich Geld drauf schmisse und dieses System dadurch mal verändern lassen würde, ne? Siehe, wenn es auf einmal so ein großes Meeressäugetier gibt, was in der Lübecker Bucht auf eine Sandbank läuft, ne? Da kannst du ordentlich Geld drauf werfen, dann passiert da auf einmal was. Oder wir haben tatsächlich eine Pandemie, eine globale, wo man dann auf einmal sagt, okay, wir müssen jetzt die fundamentale Frage beantworten, wie wir einen Impfstoff entwickeln gegen dieses Virus, wo das dann auf einmal relativ schnell geht tatsächlich, wenn man da wirklich Geld reinsteckt. Ne? Gibt noch viele weitere Beispiele, aber es sind die mir jetzt einfallen. So ähnlich müsste man das sicherlich auch hier machen. Ja? Und dann würde man eine nachhaltige Veränderung dieses Systems bewirken. Und das würde möglicherweise auch dazu führen, dass du dir nicht über jedes Paper, was du raushaust, so Gedanken machen musst, kleingliedrig publizierst, ja, und dann möglicherweise auch wirklich mal fundamentale Fragen beantwortest. Das ist das, was mir gerade dazu einfällt.
Ja, ich glaube, das ist ganz gut zusammengefasst. Das Problem ist ja auch, gerade im Kapitalismus, dass halt nichts unterstützt wird, was nicht erfolgsversprechend ist. Es muss ja immer am Ende des Tages Profit ergeben und fundamentale Wissenschaft, ja, da braucht man halt einen langen Atem. Man weiß gar nicht, ob das jemals Profit bringen wird. Und wenn ja, in welchem Ausmaß. Das heißt, um in dem jetzigen System fundamentale Wissenschaft voranzutreiben, braucht man eben schon eine konkrete Anwendung eigentlich. Also man müsste dann sagen, okay, wir wollen jetzt untersuchen, ob Mikroorganismen ein Gedächtnis haben, weil dann können wir langfristig die Wechselwirkungen im Boden so beeinflussen, dass wir die Getreideernte verdoppeln oder verzehnfachen können. Das kann man aber halt nicht so sagen, weil man weiß ja erstmal gar nicht, ob Mikroorganismen ein Gedächtnis haben oder nicht. Das heißt, man bräuchte ja mal wirklich unabhängige Wissenschaft, ohne den Erfolg im Nacken, also oder das Erfolgsversprechen im Nacken sitzen zu haben. Und das sehe ich gerade gar nicht, vor allem nicht im Bodenbereich. Also weil klar, die Bodenwissenschaft ist am Wachsen und ich glaube, immer mehr Leute verstehen, wie wichtig Böden sind, aber wir sind noch lange nicht da und das ist auch noch nicht in den Köpfen der Zivilgesellschaft angekommen, dass wir uns mehr um Böden bemühen müssen. Und ich glaube, das braucht noch lange und ist vielleicht niemals an dem Punkt, dass man das so argumentieren kann, dass man da wirklich mehr fundamentale Wissenschaft braucht. Aber vielleicht bereitet ja dieses Paper erstmal einen ganz guten Weg, dass sich Forschende auch einfach damit auseinandersetzen. Und es heißt ja nicht, dass sich gleich Forschungsvorhaben ergeben, die sich konkret mit diesen Fragen auseinandersetzen. Aber es kann ja auch sein, dass Forschende zum Beispiel ein Nebenprojekt haben, das sich dann mal in den Ansätzen mit einer Frage beschäftigt. Und vielleicht ergibt sich ja dann daraus was. Also ich denke, man muss da halt ganz klein anfangen. Man hat wahrscheinlich erstmal nicht viele finanzielle Mittel, kann die vielleicht von einem anderen Projekt nehmen und mal so grundlegende Versuche anfangen. Und wenn man dann halt weiß, okay, das könnte irgendwie funktionieren, kann man mal einen Projektantrag schreiben und schauen, wie sich das entwickelt. Aber jetzt von 0 auf 100 kann man da, glaube ich, nichts in Bewegung setzen. Aber ich würde sagen, mir hat das auch schon was gebracht, dieses Paper zu lesen, um einfach mal so einen Überblick zu haben, was wissen wir eigentlich schon alles. Also dadurch, dass das ja mit diesen alten Fragen anfängt und so ein bisschen rekapitulieren, okay, wir wissen eigentlich schon relativ viel, aber das wissen wir halt noch nicht. Und ich denke, diese Fragen werden mich auch weiterhin begleiten, um irgendwie einfach mir mal selber Gedanken zu machen. Klar, ich werde keine Antwort darauf finden, aber irgendwie kann man ja auch ein bisschen, wenn man in der Position ist, ein Versuchsdesign zu erstellen, das mit einbeziehen und so ein bisschen darauf auszurichten und dass man halt nicht immer ins gleiche Muster verfällt, dass man zum Beispiel in der Mikrobiologie diese statistischen Methoden anwendet und direkt eine Abhängigkeit fast suggeriert, sondern vielleicht mal einfach den Blickwinkel ändert. Es geht ja auch, gerade in dem Beispiel wird es ja auch funktionieren, dass man den gleichen Datensatz nimmt, nur anders auswertet. Man braucht ja gar nicht neue Versuche zu machen, sondern man braucht halt mehr Zeit. Aber das meine ich, dass es halt vielleicht Forschende, die sich in einem Teilbereich schon ganz gut auskennen, nur mal ein bisschen die Perspektive verändern können und dann auf Grundlage der Fragen sich den Boden anderweitig anzuschauen und diese grundlegenden Fragen versuchen zu beantworten. Aber also ich denke, so Quintessenz des Papers ist auf jeden Fall, dass wir gerade an dem Punkt sind, dass wir nicht unbedingt mehr Daten generieren müssen im Bodenbereich, sondern eher die Daten nehmen, die wir schon haben, Meta-Analysen erstellen, zusammenfassen, Schlussfolgerungen formulieren und dann wirklich konkrete Praxisbeispiele darauf basierend zu entwickeln und eben in der Forschung eher dieses grundlegende Verständnis voranzutreiben und diese konzeptualisierte Wissenschaft anstatt von technologischen Verbesserungen. Aber ob es dann so leicht ist, das umzusetzen, ist eine andere Sache. Aber man kann das ja mal im Hinterkopf behalten. Und ich finde, dieses Paper ist irgendwie, bietet mal die Möglichkeit, innezuhalten und irgendwie grundsätzlich über das System Boden nachzudenken.
Ja, und ich will auch noch einen kleinen Lichtblick sozusagen. Wir enden ja meistens auch mit Optimismus, hast du jetzt schon auch schon ausgeführt und so. Aber auch im derzeitigen System ist ja tatsächlich viel möglich, ne? Also wir haben diese vielen Einzelfall- und Feldstudien, Laborstudien und so. Da ist es tatsächlich auch jetzt schon möglich, sozusagen komplexere Aussagen oder generalistischere Aussagen abzuleiten. Nämlich darüber, dass man, wenn es subjektiv ist, tatsächlich diese Review-Analysen macht und wenn es wirklich objektiv sein soll, dann Meta-Analysen fährt, ja? Das wollen wir nicht verschweigen. Deswegen, ich klopp mal nochmal neben der Biografie von Selman Wachsmann, klopp ich mal nochmal meinen Lieblingsvortrag von meinem Lehrmeister Bruno Glaser in die Shownotes. Den gucke ich mir mal an, wenn ich schlecht drauf bin, dann bin ich hinterher gleich wieder ganz gut drauf, wo er auf einem Kongress so den Stand der Forschung zum Thema Pflanzenkohle erläutert. Und das ist ein gutes Beispiel. ist unglaublich komplex, ne? Ist eine Anwendung, trägt auch zur Bodengesundheit bei oder möglicherweise auch nicht. Das könnt ihr euch ja mal anhören. Den habe ich, glaube ich, auch schon ganz oft in irgendwelchen Shownotes verwurst. Aber guckt ihn euch an. Wenn ihr traurig seid, guckt euch Bruno Glaser an. Er erklärt das aus. Wir sind mittlerweile so geflutet von Studien, das kann er als Wissenschaftler auch gar nicht mehr alles lesen, was da rauskommt jeden Tag. Und deswegen gibt es Metastudien, die das ganz gut und auf statistischem Fundament sozusagen zusammenfassen. Und das ist ja vielleicht ein kleiner Lichtblick. Ne? Also das kann man jetzt schon machen. Ist natürlich schade um diese vielen Einzelstudien, die untergehen darunter. Aber das sagt er auch. Sagt er, naja, und wenn man es dann noch genauer wissen will, warum ist denn jetzt dieses und jenes Resultat in den Metastudien rausgekommen, dann kann man in die Einzelstudien gehen, dann kann man sich das genauer angucken. Aber auch für euch da draußen, wenn ihr euch einen Überblick verschaffen wollt über ein Thema, zieht euch doch erstmal eine Meta-Analyse und dann vielleicht ein Review. Reviews sind eher subjektiv, ne? Das ist dann immer die Frage, wird da zusammengefasst, unter welchem Gesichtspunkt und so. Habt einen guten Einblick und dann könnt ihr tiefer reingehen. Ja, also seid nicht traurig. Wenn ihr mal traurig seid, guckt euch Bruno Glaser an, dann werdet ihr glücklich.
Ja, so. den Vortrag kann ich mir dann auch mal anschauen. Ich habe mir das tatsächlich noch nicht angeschaut. Du hast oft darauf verwiesen, aber vielleicht war ich einfach noch nicht traurig genug.
Ja, das ist schön, dass du noch nicht traurig warst. Aber gut, im Zollkast geht es uns allen gut. Ist ein schöner Vortrag. Ist wirklich beispielhaft, sage ich mal. Habe ich auch viel draus gelernt, auch zur Vortragsweise und so. Ja, Katrin, ich würde sagen, wir machen an der Stelle fachlichen Deckel drauf. Also ich fand's mega, mega spannend, was du vorbereitet hast. Du überraschst mich immer mit deinen hervorragenden Ideen hier zur Folgengestaltung. Und ich bin komplett unwissend und ahnungslos hier reingegangen in das Thema und habe jetzt doch wieder einiges gelernt. Also doch mal, was ich mitnehme, ist auf jeden Fall doch mal wieder ein bisschen fundamentaler denken. Ja, das große Ganze nicht aus dem Blick verlieren bei unseren vielen. Das ist, glaube ich, ein Anlass. Das hast du mit deinem Rollkragenpulli heute hier bei mir.
Das ist doch super. Du weißt jetzt mal wieder, dass du nichts weißt, ja?
Ja, das ist aber auch manchmal ganz gut. Manchmal, wenn man so Überfliegertendenzen entwickelt, ne, so ein bisschen abhebt, sage ich mal, im negativen Sinne, dann ist es ganz gut, sich das mal wieder zu vergegenwärtigen. Dann kommt man wieder auf den Boden der Tatsachen. Ja, wer auf jeden Fall auf dem Boden der Tatsachen steht, sind die Leute, die uns regelmäßig mal was in den Hut werfen. Und dafür möchte ich mal an der Stelle Danke sagen, und zwar der Katharina, dem Mario und dem Stefan. Danke.
Danke.
Das nicht. Ja, doch, okay, gut. Da kam es noch. Das ist sehr schön, dass ihr das macht. Und jetzt kann es natürlich sein, dass ihr sagt, oh, ich habe hier aber an der einen oder anderen Stelle was nicht richtig verstanden oder da weiß ich noch ein bisschen mehr drüber. Oder ihr habt vielleicht Ideen für eine neue Folge, die auf diese aufbaut, oder auch für ganz andere Folgenideen. Für all diese Gedanken und noch viel mehr erreicht ihr uns zum Beispiel per E-Mail an info@zollkast.de. Und wenn ihr zum Beispiel wie Katrin seid, Katrin ist eine Vordenkerin sozusagen des minimalen Aufwands in allem, was wir machen, die mich immer gerne mal darauf hinweisen. Da bin ich tatsächlich dankbar für. Ich will das jetzt gar nicht ins Lächerliche ziehen, sondern da bin ich tatsächlich dankbar für, die mich ab und zu mal darauf hinweist, sagt Christoph, eine Mail zu schreiben ist für viele Leute nicht niedrigschwellig genug. Das muss man verstehen im Alltag. Ja? Dafür haben wir verschiedene soziale Medien. Die Links dazu findet ihr im Linktree unter jeder einzelnen Folge und da ist Katrin ja auch maßgeblich dann dran beteiligt, über die sozialen Medien euch einiges zu transportieren. Und bitte, bitte bewertet und rezensiert doch diesen Podcast mal auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, weil wir dann ja auch in Zukunft noch ganz viele Rollkragenpullis anziehen können und euch noch weitere fundamentale Fragen der Bodenkunde und verwandter Disziplinen beibringen. Katrin freut sich.
Katrin, wir haben ein breites Themenspektrum. Der ja, Podcast wird nie zu Ende gehen, keine Sorge.
Es wird immer weitergehen, Legacy hat man jetzt schon alles angesprochen, ne? Genau. Ich würde sagen, wir machen den Sack zu, den Deckel drauf und du musst jetzt noch schneiden und nachproduzieren. Das ist, aber es ist auch eine schöne Aufgabe, du machst es ja am Anfang des Tages. Ich mach das sonst immer gegen Mitternacht.
Ich mache das jetzt gegen Mittag.
Ja, ne, dann kannst du erstmal, genau, ziehst du erstmal ein bisschen was zu futtern rein und dann geht's los. Aber so ist es. Das war auf jeden Fall erstmal Katrins erste selbstproduzierte Soulcast Folge 192 vom 13. Mai 2026. Hinterher wird es nie mehr so sein wie zuvor. Und Katrin und Christoph sagen tschüss.
Tschüss.
Der Soulcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Derzeit unterstützen uns etwa 1% unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf soulcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.